Das Thema heute Morgen, das Gebet der Gemeinde, das ist das Hauptthema. Und wir wollen als Gemeinde jetzt auch für unsere Leute beten, die im Ski-Weekend sind. Es sind etwa 40 Leute dort von unserer Gemeinde und wir wollen für sie beten auch in diesem Moment. Und danke, Jesus, dass du sie segnest und berührst, dass dort auch du der Mittelpunkt bist. Und danke, dass die Menschen, die dort sind, dir begegnen, auch die Kinder. Herr, berühre du sie. Erfasse sie mit deiner Kraft und deinem Geist, auch am heutigen Tag. Schenke Gemeinschaft, die wirklich tief geht. Gemeinschaft, die dazu da ist, um dir zu begegnen. Wir preisen dich. Amen. Gut, wir wollen als erstes Apostelgeschichte 4, 1 bis 3 lesen. Noch während Petrus und die anderen Aposteln zu den Leuten sprachen, drängten sich einige Priester, der Hauptmann der Tempelpolizei und ein paar Sadduzäer nach vorn. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, wie es Jesu Auferstehung ja bewiesen habe. Deswegen ließen sich die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Als einzelne Christen dürfen wir zu Jesus stehen. Wir sehen das in diesem Text. Petrus und Johannes lehrten in der Öffentlichkeit, dazu mal schon ein heikles Thema, auch heute, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Und wir dürfen als einzelne Christen, ja, wir sollten als einzelne Christen zu unserem Gott stehen. Und das ist nicht einfach. Es wird manchmal immer schwieriger, habe ich das Gefühl, auch mit diesen heiklen Themen, mit dieser Abstimmung, die vor uns liegt. Wir müssen uns trotz allem klar positionieren. Denn wir haben Jesus, der uns beisteht, der dreieinige Gott, aber wir haben im Rücken als Rückhalt auch die Gemeinde. Und das ist da der Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass die Apostel, auch Petrus und Johannes, das in ihrem Herzen mittrugen. Wir haben ja die Gemeinde, die uns Rückhalt gibt. Und wir sehen Apostelgeschichte 4, 16 bis 22. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen, sagten dann diejenigen, die sie festgenommen hatten. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht ableugnen. Schließlich haben das viel mit eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder von Jesus zu reden. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen sehr nachdrücklich noch einmal in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Also die haben mit Vollmacht gesprochen. Und ich bin überzeugt, das war auch der Fall, weil sie eingebettet waren in diesen Gebetsfluss der Gemeinde. Und weiter lesen wir, aber Petrus und Johannes antworteten nur, wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte das Gericht die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch frei, weil die Richter Unruhe im Volk befürchteten. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott, der durch Petrus und Johannes ein solches Wunder vollbracht hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, schon über 40 Jahre gelähmt gewesen. Und wir sehen da, dass die Gaben der Wundertaten Gottes, die da geschehen sind, und das ist so ein Wunder Gottes, dass ein Mann hergestellt wurde, der 40 Jahre gelähmt gewesen war, dass solche Wundertaten dazu dienen, dass das Volk Gott lobt. Denn wir lesen das in diesem Text, denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott, der durch Petrus und Johannes ein solches Wunder vollbracht hatte. Alle Menschen in Jerusalem lobten Gott. Und wir müssen diesen Freimut zurückgewinnen, im Namen Jesu an Wunder zu glauben. Und die Gabe der Wundertaten ist nicht die Gabe der Krankenheilung, das sind zwei Paar Dinge. Die Gaben der Wundertaten sind Dinge, die nicht geheilt werden können eigentlich. Also wenn jemand tot ist, dann kann er nicht irgendwie geheilt werden, dann muss ein Wunder passieren. Oder wenn es nicht mehr regnet, dann ist es eine Wundertat, wenn es dann wieder regnet. Oder wenn, wie wir auch gelesen haben, Zeugnisse von Australien, von diesen Bränden, dass da Menschen gebetet haben und dann eine ganze Brandmauer plötzlich einfach gestoppt wurde. Das sind Wunder. Oder wenn jemandem eine Plombe aus dem Zahn fällt und nachher betet man und es ist vielleicht kein Zahnarzt da, hunderte Kilometer nicht, und man betet und dann ist da wieder eine Plombe im Zahn. Das ist ein Wunder. Oder weil ein Bein zu kurz ist und dann länger wird. Das ist ein Wunder. Oder wenn jemand so gelähmt ist, dass man das nicht mehr reparieren kann, menschlich gesehen, und dann betet man. Das sind Wunder. Das sind Wundertaten. Und die haben dazumal schon dazu gedient, dass das ganze Volk in Jerusalem anfing, Gott zu loben. Und darum sind die begleitenden Zeichen von Erweckung immer auch Zeichen und Wunder. Und das führt eigentlich dann dazu, dass wir eine Sehnsucht haben dürfen, dass die Vielfalt der verschiedenen Gaben in der Gemeinde, dass die gesehen werden, entdeckt werden und angewendet werden. Und dass wir dann diese Gaben gebrauchen zur Ehre Gottes, die wir von Gott erhalten haben, und nicht vergraben oder einfach auf die Seite stellen. Und wenn dann diese Zeichen und Wunder passieren, diese Gaben fruchtbar werden, dann fängt das Volk an, Gott zu loben. Das ist auch heute noch so. Und wir können evangelistisch auch tätig werden. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Und wir lesen weiter Apostelgeschichte 4, 23 bis 24. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten ihnen, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten: Herr, der du bist Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin gemacht hast, du bist dieser Gott. Wir erzählen einander über unsere Sorgen, Nöte und über das, wo wir im Alltag anstehen. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten ihnen, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie berichteten das der Gemeinde. Sie berichteten diese Not der Gemeinde. Sie gingen mit diesen Problemen, die sie da erlebt hatten, in der Öffentlichkeit zu der Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da eventuell auch ihre eigenen Nöte noch hineingebracht haben. Erstens gehen wir mit unseren Nöten zu Gott, das ist klar, aber wir brauchen auch einander. Und darum gibt es Gemeinde. Und wo zwei oder drei zusammen sind, das ist Gemeinde. Und wir dürfen kommen und unsere Nöte der Gemeinde mitteilen. Und wenn es mehr als zwei bis drei sind, dann dürfen wir das auch. Aber wie mehr das es sind, wie schwieriger wird es wegen dem Vertrauen. Und darum müssen wir eine Grundlage des Vertrauens schaffen. Eine Kultur des Vertrauens sollte entstehen, immer mehr, damit wir auch wissen, wir haben als Rückhalt die Gemeinde. Und dort dürfen wir hin, wir dürfen erzählen, unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten, all das, was uns belastet. Und wenn wir dann zum Beispiel kommen von draußen, von der Welt, kommen wir. Ja, liebe Gemeinde, ich habe so viel erlebt draußen. Ich habe gesehen, die vielen kaputten Menschen, und das macht mich so kaputt selber. All diese notleidenden Menschen, die keine Hilfe bekommen. Das treibt mich in Verzweiflung. Die vielen Alkoholiker, die Drogensüchtigen, die all diese Menschen, die in sexuellen Verirrungen umherlaufen und die keine Hilfe erwarten können oft. Weil wir Christen sie manchmal so bösartig verurteilen als Menschen. Dabei sollten wir ja nur das, was sie tun, nicht gutheißen, aber sie als Menschen lieben. Liebe Gemeinde, betet für mich, dass ich da so eine Kraft bekomme, dass, wenn ich mit solchen Menschen im Kontakt bin, dass die Menschen den Jesus erkennen. Betet für mich. Also das meine ich ernst jetzt, meine ich ernst, ist nicht Theater, meine ich ernst. Betet für mich. Ich fühle mich manchmal so hilflos, so kraftlos und alleine. Auch wenn der Ueli schreit in der Nacht um 1 Uhr, um 2 Uhr, schon jahrelang, wie ein Tier, schwerer Alkoholiker, ich gehe raus und versuche ihm zu helfen. Und ich denke, es fehlt mir manchmal so diese Kraft, habe ich das Gefühl, dass da was geht. Diese Vollmacht betet für mich. Ich bitte euch. Jetzt darf man beten, 2, 3 Gebete für mich, dass ich diese Kraft bekomme. Noch mehr. Man darf laut beten, einfach von oben oder unten. Betet, ich bitte euch, betet für mich, dass ich diese Kraft bekomme. Der ist nicht so enorm vollmächtig, wie manche denken. Er braucht wirklich Fürbitte von der Gemeinde, diese Kraft, dass Seelen gerettet werden. Und ich bitte euch, betet für mich. Ist jetzt Gelegenheit. Hey, der Ueli hat sich bekehrt, Mann. Das wäre doch der Hammer, oder? Und das gehört dann eben dazu. Also wenn wir dann schon beten, dann dürfen wir dann auch einen auch loben und preisen, wenn dann etwas geht. Und das ist doch, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und da wollen wir doch dranbleiben. Und jetzt kommt, glaube ich, so das ganz Zentrale an diesem ganzen Bibeltext aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 29 bis 31. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und da sehen wir bleiben nicht bei unseren Nöten und Problemen stehen. Wir gehen in die Offensive. Wir gehen in die Offensive. Wir dürfen nicht bei unseren eigenen Nöten und Problemen stehen lassen, weil für die sorgt Jesus. Und er ist für all das da ans Holz genagelt worden. Denn er hat das alles getragen am Kreuz, unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Krankheiten, unsere Schwierigkeiten. Und ich habe von einem Mann gelesen, der erlebte, wie sein Kind unter einem ganz schweren Traktor fiel und er zog es dann raus unter dem Traktor, dieses Kind, und sie fuhren ins Spital und er hörte diese Stimme des Teufels, gib ihn her, gib ihn her. Und er sagte, nein, Jesus hat auch das getragen. Er hat das getragen, er hat diese Schmerzen, er hat diesen Unfall getragen. Und er erlebte, wie dann das Kind die Augen öffnete und wirklich ein riesiges Wunder passierte und eine vollständige Heilung. Und ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist. Ich sage nur, da ist es so gewesen, als Ermutigung. Und manchmal hören wir diese Stimme des Feindes, der uns sagen will, ja, gib her, es bringt sowieso nichts, gib her. Nein, wir dürfen den Blick auf das Kreuz richten. Da hat Jesus geblutet, er wurde da rangenagelt und er ist gestorben für uns Menschen, für die ganze Welt. Er hat allen Zorn, hat er auf sich geladen, den Zorn, den Gott eigentlich empfunden hatte über die Sünden von uns allen. Und dieser Zornbecher hat Jesus ausgetrunken. Und er hat alles ans Kreuz gebracht, unsere Sünden, unsere Schulden, unsere Krankheiten, unser Versagen, alles. Und da finden wir Frieden am Kreuz. Ruhe, Frieden und Hoffnung, weil er uns zuruft, ich habe für dich alles vollbracht. Und darum müssen wir nicht bei unseren Nöten, Schwierigkeiten und Problemen stehen bleiben. Wir dürfen wissen, er hat am Kreuz alles getragen, alles, alle Schwachheiten auch. Alles hat er dort hinaufgenommen und hat gesagt, hey, das habe ich für dich getan, weil ich dich so mega liebe. Und darum dürfen wir in die Offensive und dürfen glauben, das, was wir hier lesen, und nun, Herr, siehe, drohen an, das ist Realität. Es ist ein Drohen in der Welt. Wir haben es nicht einfach so easy, sondern wir werden verfolgt auch. Denn die Ethik ist so tief, die Moral. Und wir müssen hinstehen. Und ich selber kann das nicht, wenn ich nicht diese Kraft Gottes immer wieder neu empfange und auch die Fürbitte der Gemeinde. Denn das Drohen, das ist eine Realität. Und jetzt gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit, also mit Freimut, nicht Menschenfurcht, die führt zum Verzicht, sondern freimütig dein Wort zu reden. Und ich bin diesbezüglich gar nicht ein Held. Ich muss mich, wenn ich auf die Straße gehe, im Straßengebet, manchmal recht überwinden, das zu machen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich sei unanständig, wenn ich mit den Leuten einfach so bete auf der Straße. Und ich muss mich überwinden. Es ist nicht so lustig, dann den Nachbarn zu sehen oder sonst jemand. Nein, das braucht mich manchmal auch Überwindung. Aber ich bete um diese Freimütigkeit, das Wort Gottes zu reden. Warum? Indem du deine Hand ausstreckst, Herr. Du streckst ja die Hand aus. Wir vertrauen dir, dass du jetzt wirklich Heilungen und Zeichen und Wunder schenkst, weil du diesen Namen Jesu trägst, diesen Heiland, der wirklich alle Menschen retten möchte. Und wenn wir so beten, da wird was passieren. Das ist Gemeinde. Wenn wir so beten, dann passiert was. Und viele Leute gehen in keine Gemeinde mehr. Sie haben satt bis da oben. Warum? Weil nicht so gebetet wird. Weil man sich so schnell verurteilt und vielleicht noch Freude hat, wenn es einem ein bisschen schlechter geht als einem selber. Oder denkt, ja, wenn man so lebt, dann passiert es halt. Und wie ist das schön, wenn man einfach kommen kann in die Gemeinde und sagen kann, wie wir, hey, wir haben wirklich ein Problem mit unserem jüngsten Sohn, betet. Also das ist auch nicht gespielt, das ist so. Betet, betet für ihn. Und es wird gebetet. Und ich muss nichts verstecken, wegen dem fällt mir kein Zacken von der Krone, wenn ich das sage, dass wir ein Problem haben mit unserem jüngsten Sohn, dass er nicht durchbricht im Glauben und sonst auch so lebt, wie ich das nicht unbedingt cool finde. Aber, dass wir dann beten dürfen für ihn und dass irgendwann, wenn Gott dann das will, der Sieg kommt, das weiß ich. Wie? Ist Gottes Sache. Und dann werde ich so wie vorher rufen, hey, der Michi, der hat einen Durchbruch erlebt. Hey, der Michi hat einen Durchbruch erlebt. Amen. Ja. Oder noch lauter. Ich glaube, ich würde schon, also Ralf, also ich würde, glaube schon noch einmal ein Kalb schlachten, wenn das so wäre. Aber gell, lassen wir es beim anderen, hä? Weil der Rolf, der ist jetzt schon dran, weil ich gebetet habe, wenn der Werni geheilt wird an seinen Augen, schlachten wir ein Kalb, gell? Und der liebe Rolf sammelt jetzt schon Geld für das Kalb. Ja. Also, wir glauben wirklich, dass Jesus Wunder tut und uns Freimütigkeit schenkt. Und jetzt passiert das, und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort. Hä? Also ich helfe jetzt natürlich ziemlich nach. Aber wenn wir so beten und dann da diese Betonwände anfangen zu... Weil der Architekt, der liebe Fritz, sagte mir, das ist alles erdbebensicher. Wenn das jetzt... sich so bewegt, hä? Wenn sich das jetzt so bewegt, dieses Beton, dann ist dann da schon, also ich meine jetzt nicht ein Erdbeben, sondern dass da durch diese Kraft des Heiligen Geistes das anfängt zu zittern, dann wissen wir ja, jetzt ist Gott am Werk. Hä? Und sie redeten nachher das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und solche Erlebnisse setzen Zeugnisse frei. Und dann dürfen wir Zeugnisse abliefern. Hä? Wir dürfen Zeugnis geben einander von diesem Wirken Gottes. Und wisst ihr, wie ist das so tragisch, wenn man dann so nicht bei uns hier, glücklicherweise, aber wenn man Zeugnisse hört und Leute dann 40 Jahre zurückgehen müssen, weil sie nichts mehr erlebt haben. Man sucht dann krampfhaft irgend nach Zeugnissen. Dabei wäre es so schön, man hätte ein Zeugnis von heute, das man weitergeben könnte. Weil es wäre normal, dass wir täglich etwas mit Gott erleben. Denn wir haben ja einen lebendigen Gott. Und wir fragen uns heute Morgen ganz, ganz ernst und tief, glauben wir wirklich an die Kraft des gemeinsamen Gebetes? Sehnen wir uns nach diesem gemeinsamen Gebet der Gemeinde? Und wollen wir mithelfen, dass diese Kultur des Vertrauens aufgebaut wird, damit wir ohne Hemmungen einander wirklich berichten können, wie die Apostel, wie es geht in der Welt oder uns in der Familie oder wo auch immer, und dass wir dann beten, dass wir dann einfach beten und erleben, dass da Zeichen und Wunder passieren. Und was passiert dann, wenn so eine Kultur des Gebets da ist, wie in der Urgemeinde? Was passiert dann? Das wäre die letzte Folie, Apostelgeschichte 4, 32 bis 33. Die Menge der Gläubigen aber waren ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu, und große Gnade war auf ihnen allen. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Die haben sich nicht gefressen und abgeschlagen. Nein, es war ein Herz und eine Seele. Und ich bin überzeugt, der Grund ist dieser Gebetsteppich, diese Gebete der Gemeinde, diese Einheit, die entstanden ist durch das Gebet. Und darum haben wir auch diese Gebetskette schon einige Wochen, dass so ein Gebetsteppich entsteht. Und aus diesem Gebet, aus dieser gemeinsamen Gebetsbasis hinaus passiert dann Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft und eine tiefe, fürsorgerliche Liebe zueinander. Es ist einem dann nicht mehr gleich, wenn der andere leidet. Es ist einem nicht mehr gleich, wenn einer Mangel leidet an materiellen Gütern oder geistlichen Mangel. Es ist einem nicht mehr gleich. Oder man denkt auch nicht, ja, das ist die Arbeit von dem und dem, mich geht das nichts an. Nein, man kann gar nichts mehr anders als einander helfen, weil diese fürsorgerliche Liebe durch dieses gemeinsame Gebet entstanden ist. Und das ist da der Fall. Die Gemeinde hat gebetet, und das wissen wir auch aus der Kirchengeschichte, dass viel gebetet wurde in der Urgemeinde. Und sie waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und sie teilten die Güter, sie waren einfach da füreinander. Und was war dann noch das ganz Entscheidende? Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Und es ist immer so, wenn etwas so passiert, wenn wir uns biblisch so verhalten, dann ist Kraft da, das Evangelium weiterzugeben. Und wir predigen von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und wir werden Gnade erfahren. Aber es fängt beim Gebet an. Und darum ermutige ich uns alle, wirklich einfach zu beten, ob in der Gebetskette eingeschrieben oder nicht, dass wir beten, dass wir wirklich Großes von Gott erwarten und dass wir diese Kultur miteinander erarbeiten, diese Kultur des Vertrauens zueinander, diese Kultur des Gebets, wo wir einfach, ja, so wie vorher, einfach hereinkommen können und wissen, hey, da wird man nicht irgend mit 1000 Ratschlägen überfallen oder wenn man etwas sagt oder schief angesehen. Nein, da wird gebetet. Und viele gehen nirgends mehr hin, weil sie das nie erlebt haben. Sie haben Kritik erlebt, aber nicht wirklich Fürsorge und Gebet. Und man hat auch nicht den Mut, weil man nicht verstanden wird, vielleicht auch über ein Vergehen auszutauschen und dann darüber zu beten. Denn niemand muss meinen, es stehe so sicher, jeder kann fallen. Und darum darf man auch lernen und diese Kultur schaffen, dass wenn man irgendwo fällt, dass man beten kann zusammen und wieder aufgerichtet wird. Zuerst vielleicht im ganz Kleinen und dann je nachdem als Zeugnis im Großen. Das Gebet der Gemeinde ist eine Gebetsform. Es gibt viele, viele Gebetsformen. Das ist eine Gebetsform, die ist so wichtig. Und ich ermutige uns alle, dass wir beten als Gemeinde. Auch das gemeinsame Gebet. Und noch einmal, dass diese Kultur des Vertrauens da ist, dass wir Gebetsanliegen austauschen, unser Herz öffnen wie die Apostel und unsere Nöte der Gemeinde sagen und dann erleben, wie gewaltig der Heilige Geist einfährt, so wie er will. Und Zeichen und Wunder passieren. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du es uns so sehr liebst, dass du dein Leben am Kreuz für uns hingegeben hast. Ja, Jesus, und danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Ich bin dir so dankbar, dass ich nicht alleine unterwegs bin, dass ich Leute habe, die mit mir unterwegs sind, die mir helfen im Glauben, die mir beistehen im Gebet. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dass wir füreinander da sind und dass wir Gemeinde sein dürfen, ob hier oder an einem anderen Ort. Und dass wir wirklich auch diesen Rückhalt der Gemeinde haben dürfen, wo man einfach weiß, hey, da wird gebetet, da darf ich hin, wie in einer Familie. Ich darf hin und meine Nöte sagen und dann wird gebetet und gekämpft, bis der Sieg da ist. Danke. Ich preise dich, du großer Gott. Amen.